Wir sind ja schon seit einigen Wochen mit einem Thema unterwegs, nämlich wir sind Gemeinde. Dass wir uns anschauen wollen, wie Gemeinde aus biblischer Sicht aussieht. Und wir haben schon ganz unterschiedliche Aspekte wahrgenommen. Und heute geht es halt darum, dass wir das Thema haben, Gemeinde ist ein Ort, wo gefeiert wird. Wo gefeiert wird. Wir feiern Gottesdienst. Und wir hatten schon andere, Gemeinde ist ein Ort für Loser, also ein Ort für Verlierer. Und das letzte Mal hatten wir das Thema und schon zwei andere Themen. Und heute geht es halt darum, dass wir feiern, gemeinsam feiern. Und ich muss euch heute Morgen ein Geständnis machen. Ich wurde dazu gezwungen. Ich konnte nicht anders. Das macht jeder in dem Alter. Ich konnte einfach nicht widerstehen. Und so habe ich einfach eingewilligt. Wovon ich spreche? Meine Cousine hat mit mir Hochzeit gefeiert. Und ich konnte mich nicht wehren. Das bin tatsächlich ich. Man beachte die dünnen Beinchen. Die sehen jetzt anders aus zum Glück. Und wir haben Hochzeit gefeiert. Und Hochzeit feiern ist, glaube ich, für viele, viele Frauen oder Mädchen so das Größte in ihrem Leben. Ne? Die träumen halt schon, da muss der Cousin herhalten. Und dann wird Hochzeit gefeiert. Vielleicht ist das eher so ein Stereotyp, den ich im Kopf habe. Aber für viele junge Mädchen, die fangen schon an, in ganz jungen Jahren fangen sie an, schon ihre Hochzeit zu planen. Und drüber nachzudenken, wie das dann sein wird und sollte. Und in allen Details wird es schon bedacht. Sie machen Pläne. Und dann fehlt meist nur noch eins. Der Mann dazu. Und der Mann, der kommt dann irgendwann hoffentlich dazu. Und diese Hochzeit, die Hochzeit muss perfekt sein. So nach den eigenen Vorstellungen. Und der Bräutigam, der hat meist gar kein großes Mitspracherecht. Ne? Der ist an dem Tag eigentlich eher nur der Statist, der so daneben steht. Nee, stimmt nicht. Eine Sache darf er sich aussuchen. Nämlich, was darf sich der Bräutigam aussuchen? Das Hochzeitsauto. Das Hochzeitsauto, das darf er sich aussuchen. Aber ansonsten hat er meist bei der Hochzeit nicht so viel zu sagen. Er muss halt am richtigen Zeitpunkt muss er Ja sagen, aber ansonsten ist er eher Statist auf einer Hochzeit. Und Hochzeit feiern, das ist so eine schöne Sache. Ich durfte das ja in diesem Jahr auch schon mehrmals Leute trauen und eine davon war in Afrika und da ging der Gottesdienst auch 3 Stunden. Und es dauerte 45 Minuten, bis die Braut eingezogen war. Weil sie hatte 10 Brautjungfern, die von den Trauzeugen, den Männern an der Tür einzeln abgeholt, tanzend abgeholt worden sind, einzeln und nach vorne gebracht. Und eine Dreiviertelstunde dauerte das, bis dann die Braut eingezogen ist. Und wir haben sowieso schon fast eine Stunde später angefangen, als es losgehen sollte. Ne? Aber es wurde gefeiert, es wurde gefeiert, es wurde getanzt, es wurde getanzt, es wurde getanzt in einer Lautstärke, dass mir abends die Ohren klingelten. Aber es war ein einmaliges Erlebnis, so eine afrikanische Hochzeit mitzuerleben. Hochzeit feiern ist was absolut Schönes und absolut Prägendes für das ganze Leben. Und die Bibel, in der Bibel selber, geht es auch immer wieder um Hochzeit. Da wird so viel geheiratet. Das ist schon irre. Und Gott nimmt dieses Bild, weil er weiß, dass das für die meisten Menschen so ein einschneidendes Erlebnis ist. Nimmt dieses Bild und zeigt durch dieses Bild seine Beziehung zu dem Volk Gottes, zur Gemeinde. Und so lesen wir in Jesaja 62 zum Beispiel über Jerusalem, da heißt es, dann sehen alle Völker, wie Gott ihr Recht schafft. Jerusalem und ihre Könige bestaunen, deinen neuen Glanz, also er spricht von Jerusalem, dass sie an Jerusalem einen neuen Glanz bekommen. Du wirst einen neuen Namen tragen. Der Herr selbst wird ihn dir geben. Ein Schmuckstück wirst du sein, das der Herr in seine Hand hält, wie ein König seine Krone. Man nennt dich nicht länger die verstoßene Frau und dein Land nicht die Verlassene. Nein, du heißt dann meine Liebste und dein Land die glücklich Verheiratete. Und der Herr wird dich lieben und sich über dich freuen und dein Land wird nicht mehr vereinsamt daliegen. Wie ein junger Mann sein Mädchen heiratet, so werden deine Einwohner sich mit dir verbinden. Wie ein Bräutigam sich an seiner Braut freut, so wird dein Gott sich über dich freuen. Das sagt Gott über Jerusalem, das zu dem Zeitpunkt noch ganz weit weg von Gott war. Die hatten Gott vergessen, die haben nicht mehr mit Gott gelebt. Und Gott stellt diese Prophetie dem Jesaja vor Augen. Und ein anderer Prophet spricht auch darüber, in der Hosea, über Israel, der sagt, die Ehe, die ich an diesem Tag mit dir, Israel, schließe, wird ewig bestehen. Ich schenke dir Liebe und Barmherzigkeit. Ich gehe gut und gerecht mit dir um und bleibe für immer treu. Dann wirst du erkennen, dass ich der Herr bin. Also Gott nimmt diese Bilder der Hochzeit auf und zeigt, ja, ich will mich mit dem Volk Gottes, mit der Gemeinde vermählen. Und deswegen haben wir Gründe zu feiern. Wir haben Gründe zu feiern, weil Gott die Gemeinde zur Braut ausgewählt hat. Gott hat sich unter all den Völkern Israel als allererstes ausgesucht. Und diese Verheißung gilt natürlich als allererstes für Israel. Aber dann durch Israel ist Jesus gekommen in diese Welt. Und durch Jesus können wir Teil der Gemeinde dieser Braut werden. Und das ist ein Grund, warum wir feiern können. Weil diese Hochzeit sein wird. Weil Gott sich diese Braut auserwählt hat. Und das gibt uns den Grund. Aber es gibt noch viel mehr Gründe. Zum Beispiel, als der Tempel eingeweiht worden ist in Israel, da haben sie Lobpreis gemacht, da haben sie Gott gelobt und geehrt und sich gefreut und ihm gedankt und plötzlich kam ein großes Brausen und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte den Tempel. Und sie waren alle glücklich und freuten sich und waren fröhlich, weil Gott da war. Und das ist der zweite Grund, warum wir feiern können, weil Gott da ist. Wenn wir hier zusammenkommen in die Gemeinde, können wir feiern, weil Gott heute Morgen hier ist, mitten unter uns. Wir sehen ihn nicht, aber er ist um uns herum, er ist da. Er spricht zu uns, er hört uns, er will uns ermutigen, er will uns ermahnen, er will unser Herzen verändern. Gott ist da. Und das ist der Grund, warum man einfach nur feiern kann, weil Gott da ist. Und es gibt noch einen Grund, weil wir Söhne und Töchter des Allerhöchsten sind. Und wir lesen in Lukas 15 die Geschichte vom verlorenen Sohn, der mit Gott nichts mehr zu tun haben wollte. Der sagte, mir reicht's, ich gehe, gib mir mein Erbe, ich hau ab, ich will die Welt erleben und ging weg und verprasste alles und landete bei den Schweinen. In einer ganz modernen Übersetzung, da landet er bei McDonald's als Toilettenmann. Das ist ungefähr das Gleiche, wie bei den Schweinen zu landen, wenn man so einen Job hat. Und er sagt dann, ich gehe zurück zum Vater. Und ich sage ihm, es tut mir leid. Und er geht zurück zum Vater und dann lesen wir da in Lukas 15, 22 und 24, als er sagte, ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Da sagt er, aber sein Vater sagte zu den Dienern, schnell, bringt die besten Kleider im Haus und zieht sie ihm an. Holt einen Ring für seinen Finger und Sandalen für seine Füße und schlachtet das Kalb, das wir im Stall gemästet haben. Denn mein Sohn hier war tot und ist ins Leben zurückgekehrt. Er war verloren und nun ist er wieder gefunden. Und ein Freudenfest begann. Wenn ein Mensch zurück zu Gott findet, wenn wir Söhne und Töchter des Allerhöchsten werden, dann ist ein großes Fest. Dann ist ein, Jesus sagt auch, über jeden, der sich bekehrt, und jeder, der ein Leben mit Gott anfängt, wird Freude im Himmel sein, wird eine Party im Himmel sein, über jeden Einzelnen. Das sind die Gründe zum Feiern. Und es gibt eine Gruppe Musiker, die heißen Könige und Priester. Und die haben sich darüber Gedanken gemacht und haben ein Lied geschrieben, das heißt, warum feiern wir nicht? Und das sehen wir uns jetzt an.
Wir haben reich gedeckte Tische, als wenn das selbstverständlich wäre. Schutz und Wärme, ein Zuhause, wir können uns wirklich nicht beschweren. Wir sind Freunde, wir sind Nachbarn, uns beziehungsweise nah. Wir haben Väter, Mütter, Kinder, alle Wunder sind doch da. Warum tanzen wir leer? Warum lachen wir leer? Warum feiern wir leer? Gemeinsam. Warum singen wir nicht? Warum beten wir nicht? Warum feiern wir leer? Gemeinsam.
Wir sind so tief geliebte Kinder von dem Schöpfer aller Welt. Und als Könige und Priester, so hat er uns dargestellt. Wir sind glücklich Erlöste, sind von Schuld und Scham befreit. Unfassbar und verliebt Geschenkte, sind Bürger des Himmelreichs. Warum tanzen wir nicht? Warum lachen wir nicht? Warum feiern wir nicht? Gemeinsam. Warum singen wir nicht? Warum beten wir nicht? Warum feiern wir nicht? Gemeinsam.
Kapelle spielt ihr tanzbarstes Lied auf Repeat. Doch allen Beats zum Trotz wiegt sich niemand im Takt der Musik. Zynismus und Gleichgültigkeit filigran als finstere Filter auf die Wahrnehmung gelegt, bis wir den Geber der guten Gaben vor lauter Segen nicht mehr sehen. Sind wir nicht überschüttet mit Strömen des Schönen, doch so furchtbar fokussiert auf was uns noch fehlt, dass wir ächzen und stöhnen unter der Last des selbstverständlichen Wohlstands, an den wir uns gewöhnen. Wiegt nicht das, was uns eint, um so vieles schwerer, als was uns vermeintlich zerteilt? Und ist es nicht längst an der Zeit für ein bisschen mehr Dankbarkeit? Diktiert der Hass nicht bloß gescheiterte Geschichten und baut Erbarmen nicht Brücken, anstatt Mauern zu errichten? In der Liebe ist keine Furcht, gelesen, geglaubt und bewusst. Aber was, wenn die Wagen beladen mit Wissensmyriaden auf den Köpfen nicht durch die Tunnel zu den Herzen passen? Als ob Gott und den Nächsten zu lieben zwei verschiedene Dinge wären, die sich beliebig trennen lassen. Warum feiern wir Freiheit so selten? Warum versteckt sich die Freude fast verschüchtert hinter Zeugen? Ist am Ende des Tages nicht alles, was ich habe, einfach nur Gnade? Ich meine, habe ich irgendetwas dafür getan? Ich glaube, am Ende des Tages ist alles, was wir haben, einfach nur Gnade.
Warum kannst du mir nicht?
Warum lachen wir nicht?
die gesungen haben, die haben so aufgezählt, welche Segnungen wir alle haben in Jesus. Und wir haben allen Grund zu feiern. Und wenn wir feiern, dann hat das auch immer eine Zukunftsperspektive. Immer eine Zukunftsperspektive. Denn Jesus hat sich ja die Braut auserwählt. Die Hochzeit kommt ja noch. Auch das, was wir in der Schriftlesung gehört haben. Gott lädt im Moment noch die Leute zum Fest ein. Alle sind eingeladen zu kommen. Und wir lesen dann in der Offenbarung 19, die Verse 5 und 9, da heißt es, da geht es um die Braut, die Braut. Und da heißt es, jetzt erklang vom Thron eine Stimme, rühmt unseren Gott, alle, groß und klein, die ihr Ehrfurcht vor ihm habt und ihm dient. Und wieder hörte ich viele Stimmen wie von einer großen Menschenmenge, gewaltig wie das Tosen einer mächtigen Brandung und eines lauten Donnergrollen. Sie riefen, Halleluja, lobt den Herrn, denn der allmächtige Gott, unser Herr, hat seine Herrschaft angetreten. Wir wollen uns freuen, jubeln und Gott ehren. Jetzt ist der große Hochzeitstag des Lammes gekommen. Seine Braut hat sich dafür bereit gemacht. Ihr reines, strahlendes, weißes Leinen durfte sie sich kleiden. Das Leinen ist ein Bild für die gerechten Taten der Menschen, die zu Gott gehören. Dann befahl mir der Engel, schreib, glücklich, wer zum Hochzeitsfest des Lammes eingeladen ist. Und er fügte hinzu, Gott selbst hat das gesagt und seine Worte sind zuverlässig. Gott hat sich eine Braut erwählt und er wird diese Braut zu sich holen. Am Ende der Zeit. Und das wird nicht mehr lange dauern. Wenn wir gucken, Jesus vor 2000 Jahren, wir leben 2000 Jahre später, allein schon chronologisch, also von der Zeit her, sind wir näher an der Endzeit dran. Und ich rechne damit, dass das nicht mehr so lange dauern kann. Ich fange nicht an, das auszurechnen, aber ich bin in froher Erwartung und vielleicht sehen wir hier, die wir hier sitzen, noch das Kommen unseres Herrn und wie er die Braut zu sich holt und die Schönheit der Braut, die Schönheit der Gemeinde. Ich habe hier das Privileg, jeden Sonntag hier vorne zu stehen und die Schönheit der Gemeinde zu sehen. Das seid nämlich ihr, das seid ihr, die Schönheit der Gemeinde. Jeder Einzelne gehört dazu. Gott hat sich eine Braut erwählt, aber diese Braut, die ist perfekt. Dafür steht dieses weiße Kleid. Ne? Die Taten, die sie tun für den Herrn. Die Hände und Füße, die sie hier sind für den Herrn. Und diese Braut ist im weißen Kleid und Weisheit steht für Reinheit auch. Und die Gemeinde ist eine perfekte Braut. Vielleicht sehen wir das gar nicht so, dass sie eine perfekte Braut ist. Wir sehen immer an der Gemeinde, was noch anders sein könnte. Und es geht ganz schnell, dass man anfängt zu nörgeln und die Predigt war zu lang und die Kirche war zu kalt und der Kirchkaffee war zu schwach und der Bruder hat mich so schräg von der Seite angeguckt und dies und das und jenes. Aber Gott bereitet sich eine perfekte Braut zu. Und Gott, Jesus, kennt nur eine Braut. Der hat nicht viele Bräute, in jeder Stadt eine. Der kennt nur eine Braut. Und bei uns geht es manchmal so, dass welcher Gemeinderichtung gehörst du an? Bist du noch ein Bruder oder bist du noch eine Schwester oder nicht? Können wir noch zusammen oder nicht? Gott kennt nur eine Braut. Und das große Erwachen wird sein, wenn wir alle nachher im Himmel sein werden. Da werden wir staunen, dass es nicht nur unsere Gemeinderichtung dort gibt, sondern dass es viele andere aus vielen anderen Gemeinden dort sein werden. Und da werden Christen sein, die ihren Glauben eher ruhig leben, und da werden Christen sein, die ihren Glauben eher etwas flippig leben und rumklatschen und freuen und jubeln, und wir alle werden zusammen dort im Himmel sein. Und besser, wir lernen es jetzt schon. Besser, wir lernen es jetzt schon, damit umzugehen, als wenn nachher das große Erwachen kommt und wir denken, oh, das hätte ich jetzt so nicht erwartet. Gott kennt nur eine Braut. Und Gott bereitet die Braut zu. Wir lesen das in Epheser 5, 25 und 27. Da geht es eigentlich um den Mann und die Frau. Aber er vergleicht die Beziehung zueinander zwischen Christus und dieser Gemeinde, seiner Gemeinde. Und da sagt er, sie soll ohne Flecken und Runzeln sein, ohne Falten, ohne, er bereitet sich diese Braut zu. Er pflegt sie. Ich kenne das, wir Männer sind ja mit einer guten Haut gesegnet, die man nicht pflegen muss. Aber ich weiß, dass bei Frauen viel Pflege nötig ist. Und wenn ich in eure schönen Gesichter sehe, dann sehe ich, dass ihr das ja auch gut pflegt. Und es muss gecremt werden und beachtet werden. Und Jesus pflegt seine Braut. Ohne Flecken, ohne Runzeln. Eine perfekte Braut. Er bereitet sich diese Braut zu. Und wenn man sich das überlegt, das ist diese Zukunftsperspektive, die wir haben. Wir gehen ja nicht auf das Ende einfach zu. Wir wissen, dass diese Welt vergeht. Wir wissen, dass hier alles schlimmer wird. Wir wissen, wir sehen, dass die Wehen anfangen. Wir haben vorhin auch gebetet für die Opfer dieser Naturkatastrophen. Und wir sehen, die Wehen der Endzeit nehmen immer mehr zu. Aber das ist ja nicht das, worauf wir als Christen zugehen. Das ist ja nicht das Ende. Ja, das ist das Ende dieser Welt. Aber wir gehen ja auf dieses Hochzeitsfest zu. Das Hochzeitsfest. Und deswegen können wir voller Zuversicht, und obwohl es auch traurig ist und schwer ist, denn trotzdem können wir feiern. Auch wenn du in dein Leben hineinguckst, da gibt es viele Dinge, die dich traurig machen, die dich fernhalten wollen von der Freude, die dich runterdrücken wollen, die dir Schwierigkeiten machen. Aber mit dieser Zukunftsperspektive kann ich trotzdem feiern, weil Gott da ist, mittendrin in meinem Leben ist Gott da. Und ich kann feiern, weil ich mich nicht meinem Schicksal hingeben muss, sondern dass Gott einen Plan für mein Leben hat, dass ich ein Sohn, eine Tochter des Allerhöchsten bin. Und deswegen kann ich feiern. In all der Trauer kann ich feiern, weil Gott da ist und weil Gott sich eine Braut erwählt hat. Und dann kann ich nämlich richtig feiern. Feiern aber richtig. Und das wünschte ich mir, dass es uns packt, dass wir feiern. Und ich, so ein schönes Bild war ja die Hochzeit von Daniel und Emmy, hier die Silberhochzeit, wo wir hier zusammen gefeiert haben. Da war der ganze Raum so schön geschmückt und es gab tolles Essen und es war ein Miteinander und es wurde so musiziert und gesungen. Das war eine Feier. Feiern aber richtig. Und das wünschte ich mir auch für unsere Gottesdienste, dass wir hier nicht herkommen und den Gottesdienst absitzen und auf die Uhr gucken und denken, das Mittag bald, lecker. Dass wir hier feiern, Gottesdienste feiern. Wir machen ja keine Gottesdienste. Ne? Wir machen keine Gottesdienste. Wir feiern Gottesdienste. Und dass uns das bewusst ist, wenn ich sonntags hierher komme. Und manchmal zeigt sich das auch in der Kleidung, dass man feiert. Und dass man Sonntag in den Gottesdienst kommt. Ich weiß, bei Gott sind wir so akzeptiert, wie wir sind. Wir dürfen so kommen, wie wir sind. Gott nimmt uns so an. Aber manchmal, wenn ich zum Feiern gehe, also deswegen sieht ihr mich auch immer sonntags mit Schlips hier vorne stehen. Aber wir feiern Gottesdienst. Sonst bin ich kein Schlipsträger. Aber wir feiern Gottesdienst. Du darfst kommen, wie du willst. Aber für mich ist das so ein äußerliches Zeichen. Ich gehe zum Feiern. Wer von uns würde auf eine Hochzeit, wenn ich zu einer Hochzeit eingeladen bin, mit Flipflops und kurzer Hose und T-Shirt gehen. Die meisten, ich habe es schon gesehen, aber die meisten ziehen sich doch ein bisschen hübsch an, ne? Wenn man auf eine Hochzeitsfeier eingeladen ist. Und dann gibt es ja unterschiedliche Feiern, aber richtig bedeutet ja für den einen was ganz anderes als für den anderen. Wir sind ja ganz unterschiedlich geprägt. Der eine, der möchte es etwas festlich haben. Posaunenchor, Stille, was Festliches. So richtig was Erhabenes, was. Und das sehen wir auch, wenn wir in die Bibel gucken, im Alten Testament, als der Tempel eingeweiht worden ist damals. Da waren Trompeten, da war was Festliches, da war Stimmung, da war Ehrfurcht. Das brauchte eine. Und das ist legitim. Oder was wir hier in der Offenbarung lesen, die Ältesten fallen vor Jesus nieder. Sie beten ihn an, diese Stille, diese Erhabenheit, diese Festlichkeit. Das brauchen einige. Und das ist richtig und das ist gut. Und das brauchen wir auch in unseren Gottesdiensten. Und bei dem anderen, da muss es fröhlich zugehen. Und ich habe da mal so ein bisschen in der Bibel rumgeblättert. Und das Volk Israel, das waren ja keine leisen Leute, nicht? Und wenn wir diese Stellen uns da jetzt mal angucken würden, wir haben leider keine Zeit, aber selbst Psalm 32, Vers 16 heißt es, lobt den Herrn laut. Lobt den Herrn laut. Das ist für uns Deutsche ein bisschen merkwürdig, weil wir sagen immer, andächtige Stille. Ja, die tamilischen Geschwister müssen jetzt lachen hier. Wir mögen die andächtigen Stille, aber das Volk Israel, wenn wir Esra 3 zum Beispiel nehmen, da haben sie den Herrn so laut gelobt, dass man es noch von Weitem gehört hat. Von Weitem gehört hat. Oder im 1. Samuel 4, Vers 5, da haben die Philister gehört, wie das Volk Gott gelobt hat und haben so ein bisschen Schiss gekriegt, weil sie Gott gelobt haben. So laut haben sie Gott gelobt. Und dieses Fröhliche. Und viele unserer Geschwister aus anderen Ländern, auch gerade aus Afrika, ein junger Afrikaner, 19 Jahre alt, hat mich, den ich schon seit zweieinhalb Jahren begleite, der hat mich gefragt, Dirk, jetzt muss ich doch nochmal fragen, warum tanzt ihr nicht, ihr Deutschen, im Gottesdienst? Da habe ich gesagt, das ist nicht unsere Kultur. Das ist nicht unsere Tradition, so machen wir es nicht. Aber er, wenn er Musik hört, er kann gar nicht still sitzen. Da bewegt sich schon einiges einfach bei ihm. Wir sind unterschiedlich und wenn wir feiern, dann lasst uns richtig feiern. So feiern, wie wir es brauchen. Und unsere Gottesdienste müssen auch so sein, dass jeder sich wiederfinden kann. Dass ich nicht auf den Bruder und die Schwester gucke und denke, oh, jetzt steht er auch noch auf. Jetzt fängt er auch noch an zu klatschen. Oh Mann. Oder dass der andere auf den guckt, warum sitzt er da wie ein nasser Sack? Will der den Herrn nicht loben oder was? Sondern, dass wir richtig feiern. Und das bedeutet Unterschiedliches. Und dass wir uns freigeben und sagen, wenn du den Herrn so feierst, dann feier aber richtig. Bereit sein zu feiern, wenn wir hier morgens herkommen. Bin ich bereit, Gottesdienst zu feiern? Und in Matthäus 25, da gibt es die Geschichte von den 10 Brautjungfern. Ne? Und da heißt es, 5 von denen waren klug. Und 5, so sagt Luther, waren töricht. Was heißt denn das? Dumm. Die waren einfach dumm. Und warum? Was waren die Klugen? Was haben die Klugen gemacht? Ihr seid ja alles Bibelexperten hier. Die haben vorgesorgt. Die haben sich vorbereitet. Und ich hoffe, wir bereiten uns auch vor, wenn wir in den Gottesdienst kommen. Dass wir vorbereitet sind für den Gottesdienst, das wir feiern, aber dass wir auch vorbereitet sind für das große Hochzeitsmahl, das kommt. Dass wir nicht so leben, als würden wir hier immer so leben, weiterleben, wie wir gerade leben, mit unseren Schwierigkeiten, Problemen, Sünden, Sorgen, sondern dass wir uns vorbereiten auf das Kommen des Bräutigams. Dass wir vorbereitet sind, wenn er kommt, dass wir fertig und bereit sind, dass wir sagen, ja, Jesus, du kommst, ich bin bereit, hier, lass uns feiern, lass uns feiern. Und die anderen hatten, es ging um diese, der Bräutigam kommt in der Abendkühle und holt die Braut ab und die Brautjungfern ab. Und die brauchten so Öllampen, das waren so kleine Lämpchen. Und die Klugen hatten genügend Öl und die Dummen, die hatten nicht genügend Öl mitgenommen. Und denen ging das Öl aus, weil sie gewartet haben. Und der Bräutigam kam dann nicht, es war kein deutscher Bräutigam in der Geschichte, ne? Da kam nichts pünktlich. Sie mussten warten. Und dann ging ihnen das Öl aus. Und sie waren nicht bereit. Und Jesus sagt in Matthäus 25, dann in Vers 13, deshalb schlaft nicht ein und haltet euch bereit, denn ihr kennt weder den Tag noch die Stunde meiner Wiederkehr. Das ist eine andere Übersetzung hier. Seid wachsam und haltet euch bereit, denn ihr wisst weder an welchen Tag noch zu welchem Zeitpunkt der Menschensohn kommen wird. Feiern aber richtig. Und wir haben heute Morgen uns diese drei Dinge angeguckt. Wir haben erstens so viele Gründe zum Feiern. Zweitens, wenn wir feiern, machen wir das mit Zukunftsperspektive. Ich weiß, dass hier nämlich zwei Leute sitzen, die freuen sich auch schon auf ihre Hochzeit im November. Und das ist eure Zukunftsperspektive erstmal, ne? Aber wir haben noch eine viel größere Zukunftsperspektive als Gemeinde. Und wenn wir feiern, dann lasst uns das richtig machen. Lasst uns richtig feiern. Amen. Amen. Lass uns beten. Wir freuen uns, Jesus, dass du der Grund bist, warum wir feiern können. Danke, dass du der Bräutigam bist. Und danke, dass du dir eine Braut ausgesehen hast. Und dass wir hier als Stadtmission in Solingen und alle anderen Gemeinden in Solingen, wir gehören dazu. Danke dafür, dass du uns vorbereitest für das große Hochzeitsfest. Und danke, dass die Gemeinde inklusive jedem und jeder Einzelnen mit diesem weißen Kleid vor dir stehen wird. Mit dem weißen Kleid unserer Taten, die wir für dich tun. Mit dem weißen Kleid der Gerechtigkeit und Reinheit, dass du das getan hast durch dein Blut am Kreuz. Danke dafür, Jesus, dass wir uns darauf freuen können und dass du wiederkommst und deine Braut holst. Lass uns treu sein, Herr. Lass uns vorbereitet sein. Lass uns nicht einschlafen. Lass uns bereit sein, Herr. Gib uns deinen Geist dazu, Jesus. Danke, dass wir uns hier in der Gemeinde ermutigen können, stärken können und dass du uns die Kraft gibst für den Alltag. Und du siehst, was in dieser Woche alles anliegt, Herr. Du siehst die Gründe, die uns zum Dank bringen, die uns feiern lassen, aber du siehst auch die Dinge, die uns entmutigen, die uns Sorge und Angst machen. Und so beten wir auch gerade für die Leute, die in der nächsten Woche durch schwere Zeiten gehen müssen, Herr. Entweder weil so viel Arbeit wartet, oder wir beten auch ganz konkret für Heidi Sommer, die die Operation morgen hat an der Schulter. Danke, dass du mitgehst. Danke, dass du dabei bist. Und wir beten auch für alle anderen, die krank sind und voller Sorge, dass sie spüren, dass du uns eine Zukunftsperspektive gibst, dass du da bist und dass du uns nie alleine lässt. Wir loben dich und geben dir die Ehre. Und wir möchten beten, Herr, mit den Worten, die du uns gelehrt hast. Und wer mag, darf dazu aufstehen. Vater unser im Himmel,